Sie können nicht gegen eine Themenlage wahlkämpfen, wenn sie gegen wahlkämpfen heißt, liebe Freunde, die Migrationskrise gibt es nicht. Das funktioniert nicht.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Thomas Vogt und mir gegenüber sitzt Peter Hayek. Peter Hayek ist einer der bekanntesten Meinungsforscher des Landes. Und wir werden heute ein wenig reden über Meinungsforschung, seinen Job, die Ausgangslage vor dem Sommer und die Frage, wie sinnlos Wahlkämpfe eigentlich sind. Herr Hayek, danke, dass Sie heute mein Gast sind.
Danke für die Einladung.
Doch zunächst zu einer entgeltlichen Einschaltung von Mazda Österreich. Wie können Fahrspaß und Umweltbewusstsein unter einen Hut gebracht werden? Dieser Frage widmet sich Mazda mit seinem langfristigen Technologieplan Sustainable ZoomZoom 2030. Als Maßstab gilt dabei der CO2-Ausstoß, aber nicht nur isoliert beim Betrieb der Fahrzeuge, sondern mit Blick auf die ganze Kette, sprich inklusive Energieerzeugung, Produktion, Logistik und Entsorgung. Diese Rechnung wird als Well-to-Wheel bezeichnet, also von der Quelle bis zum Rad. Durch neue Motoren wie den Skyactiv X, den Ausbau von Elektroantrieben und andere Maßnahmen plant Mazda, seinen CO2-Fußabdruck bis 2030 um 50% zu reduzieren. Die langfristige Version ist sogar noch ambitionierter. Bis 2050 sollen es 90% sein. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage. Der erste Teil ist relativ kurz. Wir beide kennen uns, weil wir immer mal wieder für Geschichten miteinander geredet haben. Wir reden aber bei Menschen, die in der Branche arbeiten, stellen wir auch immer ein paar Transparenzfragen, damit man auch weiß, mit wem man es zu tun hat. Deshalb, die sind relativ standardisiert. Ich stelle sie Ihnen jetzt, Herr Hayek. Beraten Sie aktuell politische Parteien, Institutionen oder Gebietskörperschaften?
Ja.
Für wen arbeiten Sie sonst noch?
Was meinen Sie mit, für wen arbeiten Sie? Im politischen Spektrum oder darüber hinausgehend?
Darüber hinausgehend.
Also, naja, wir haben zum Beispiel die Bestattung Wien als Kunden, wir haben unterschiedliche Medien als Kunden, also wir sind ein relativ breit gestreutes Feld. Was wir nicht machen, ist Handelsmarktforschung.
Ja. Können Sie konkrete Kunden nennen darüber hinaus?
Ich könnte, aber ich möchte nicht.
Ja. Okay. Unser letztes Gespräch war vor knapp 2 Jahren. Da saßen wir in Ihrem alten Büro und die Meinungsforschung war da aktuell auf einem eher schwierigen Stand und galt eher als Buhmänner. Das hat sich ein wenig geändert. Was ist passiert? War das Glück? Hat sich was in der Branche geändert? Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Naja, das ist relativ einfach zu erklären und wir müssen ein bisschen ausholen, warum war das Jahr 2016 und auch 2015 so schwierig für die Meinungsforschung, weil wir in Österreich oder in Wien die Wien-Wahl hatten, die von der Prognose nicht so gut ausgegangen ist, weil wir schlicht und ergreifend die Freiheitliche Partei schwer überschätzt hatten. Man muss aber auch dazu sagen, erstmalig sind die Freiheitlichen eben doch unter ihren Erwartungen geblieben. Das war neu für uns. Das zweite war die Bundespräsidentschafts erste Wahlrunde. Da haben wir Norbert Hofer sehr unterschätzt gehabt. Auch da gibt es eine relativ simple Erklärung. Bei Nationalratswahlen haben sie immer die Vorwahl als Vergleich. Das haben sie bei der Bundespräsidentschaftswahl nicht, weil Heinz Fischer ist ja nicht mehr oder konnte ja nicht mehr antreten, aus verfassungsrechtlichen Gründen. Das heißt, man hatte keine Vergleichswerte. Und dann kamen noch der Brexit und Donald Trump dazu und plötzlich war nämlich weltweit und in der westlichen Welt die Meinungsforschung in der Krise. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, erstens in der Branche, was die Publikation von Umfragedaten, insbesondere der berühmt-berüchtigten Sonntagsfrage, dass wir hier für Qualitätskriterien sorgen, die auch gleichzeitig natürlich auch die Medien in die Pflicht nehmen. Also da haben wir gesagt, es sollten mindestens eine Stichprobe sein von 800 Befragten und es müssen alle dazu benötigten Daten publiziert werden, also im Sinn von, wie viel deklarierte Wähler, wie ist die Schwankungsbreite, wie ist die Methode, wie ist die Zusammensetzung der Stichprobe und so weiter und so fort. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass ich durch die großen Redaktionen des Landes getingelt bin, 1,5 Jahre lang und dort erklärt habe, wie kam es denn zum Brexit, denn die Umfragen haben nicht geirrt beim Brexit, die Interpretation war nur falsch. Und das gleiche gilt bei Donald Trump. Und habe da Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung betrieben. Und dann haben wir auch intern bei uns die Stichprobenzusammensetzung geändert. Wir haben begonnen mit einem Methodenmix. Das war damals noch nicht so Usus und jetzt, das ist schon wieder vier Jahre her. Und wir machen jetzt einen Methodenmix, der da lautet zwei Drittel Telefon, ein Drittel online. Und das heißt, je älter, desto Telefon. Man müsste sogar sagen, je älter, desto Festnetz, weil die anderen werden mobil angerufen. Und je jünger, desto online. Und das funktioniert gut. Und wie wir schon gesehen haben, erstens, Bundespräsidenten-Stichwahl ist schon sehr gut ausgegangen. Und seitdem hat die Meinungsforschung wirklich sehr, sehr, sehr stabile Ergebnisse gebracht. Zuletzt bei der Europaparlamentswahl, sogar am Wahltag.
Ja, ja. Das ist insofern ein ganz gutes Stichwort. Wir hatten bei der Europawahl wieder diesen Fall, dass eigentlich in den Vorwahlumfragen SPÖ und ÖVP relativ nah beieinander lagen und am Wahltag relativ weit auseinander. Die Meinungsforscher haben uns das dann erklärt, dass es eben einfach Veränderungen, einen Late Swing gab. Woher wissen wir das?
Das wissen wir, weil wir die Wahltagsbefragung nach Tagen runtergebrochen haben. Also das heißt, wir haben ja auf eine sehr große Datenbase zurückgegriffen von 5200 Interviews und dann können Sie einfach die Tage rausbrechen. Das ist natürlich ein bisschen wackelig, weil ja nicht jeder Tag in sich repräsentativ wiederum ist, aber Sie können schon gewisse Tendenzen feststellen. Wir haben eben festgestellt, dass es in den letzten Tagen eine Zunahme bei der ÖVP gab. Und bei den anderen, also insbesondere zum Beispiel bei Neos, einen leichten Abschwung gegeben hat und daran können Sie das erkennen.
Ja. Wie wichtig ist die Samplegröße eigentlich? Weil man hört natürlich immer wieder diesen Satz, lieber ein kleineres gutes Sample als ein größeres schlechteres. Also es ist ja immer diese Diskussion, darf man eine N gleich 400 Umfrage machen? Ja. Also wie wichtig ist die eigentlich?
Na, Sie haben es ja schon angesprochen. Ich bin auch der Meinung, ein gut gemachtes 500er Sample sollte genauso aussagekräftig sein wie ein gut gemachtes 1000er Sample. Um das den Hörern und Hörerinnen zu verdeutlichen. Aufgrund der Stichprobengröße verändert sich ausschließlich die Schwankungsbreite. Also das heißt, bei 500 befragt haben Sie eine maximale Schwankungsbreite von plus minus 4,5% und bei 1000 haben Sie plus minus 3,1%. Das heißt, jener Bereich, in dem der reale Wert zu liegen kommen wird, wird halt um 1,4 Punkte geringer. Das ist der einzige Unterschied eigentlich. Die Größe des Samples sagt ansonsten eigentlich nichts über die Qualität aus. Es gab einmal, ich glaube, es war die Tageszeitung Österreich, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, und da stand auf dem Cover 2500 Interviews so repräsentativ wie noch nie. Es gibt aber keine Steigerungsform von repräsentativ. Also entweder ist es repräsentativ oder es ist nicht repräsentativ. Eine größere Stichprobe macht mir aber trotzdem mehr Freude, weil ich nämlich die Subgruppen mir genauer ansehen kann. Also was ist eine Subgruppe? Männer, Frauen, Junge, Alte, SPÖ-Wähler, wie auch immer. Und je größer die Grundgesamtheit ist, desto größer sind auch die Fallzahlen in diesen Subgruppen und dementsprechend kann ich mir hier aus den Details viel mehr Expertise holen. Das ist das eine. Jetzt muss man aber eins dazu sagen. Die Sonntagsfrage, und um die geht es ja immer ausschließlich. Und die Sonntagsfrage lieben die Meinungsforscher ja eigentlich gar nicht, weil wir wissen, sie ist sehr, sehr wackelig eigentlich. Dafür messen wir ja verdammt gut. Warum ist sie wackelig? Nicht wegen der Messinstrumente, nicht wegen der Fragestellung, wegen der Menschen. Ich bringe ein simples Beispiel. Wir haben mal Interviews geführt und da hat der Interview mit einer älteren Dame diskutiert und gesagt, also angenommen am nächsten Sonntag wäre Nationalratswahl, wen würden Sie wählen? Und die Dame hat geantwortet, den Jörg Haider. Und der Interviewer sagt, nichts von Gott, meine Frau, der ist tot. Und die hat gesagt, das ist mir wurscht. Und auf Basis dieser Antworten machen wir dann eine Hochschätzung für die Sonntagsfrage. Also wir haben es nicht bei der Sonntagsfrage nicht nur mit einem statistischen Problem zu tun, unter Anführungszeichen der Herausforderung, sondern insbesondere schlicht und ergreifend mit der Herausforderung, dass uns die Menschen die Wahrheit oder eine plausible Antwort geben.
Was bringen Umfragen in so Zeiten wie jetzt aktuell, wo so wahnsinnig viel passiert? Ist das irgendwie, wie valide sind die?
Sie sind immer so valide, wie es die Methode und die Art und Weise, wie man sie erstellt, macht. Man muss nur darauf hinweisen, dass es dass sehr viel im Umbruch ist und dass man einfach noch nichts in Stein gemeißelt ist. Das ist ja sowieso nie bei uns Menschen. Bei uns Menschen ist ja nie etwas in Stein gemeißelt. Das Interessante ist, wenn wir über Meinungsforschung reden, reden wir immer über die Statistik. Wir reden nie über den Menschen. Uns geht es ja um den Menschen. Also nicht, dass wir jetzt so sozial ausgerichtet werden, aber unser Forschungsobjekt ist nun mal der Mensch. Ja? Und ich finde aber, dass auch wenn es denn natürlich sehr, sehr viel los ist und es sehr viel in Bewegung ist, finde ich es trotzdem gut, wenn man es begleitet. Aber ich würde es nicht immer an der Sonntagsfrage festmachen. Es gibt diesen medialen Fokus auf die Sonntagsfrage. Wir sagen den Journalistinnen und Journalisten immer, ja, aber es gibt ja viel spannendere Fragestellungen. Es gibt ja die Fragestellung jetzt übrigens im aktuellen Profil, welche Partei hat sich nach dem Misstrauensantrag am besten verhalten? Spannendes Ergebnis. 25% sagen uns ÖVP, das verwundert jetzt nicht. Aber 20% sagen NEOS. Und das ist ein unglaublicher Indikator, nämlich für eine Partei, die 5% in den Nationalrat gebracht hat oder mit 5% in den Nationalrat eingezogen ist und jetzt diese Rückhalt hat. Und das sind für uns viel, viel spannendere Ergebnisse als die Sonntagsfrage. Ja? Ja. Wenn der Herr Kurz jetzt nach oben geht, ja bitte soll er.
Ja. Ja. Wie ist schauen auf einen Sommerwahlkampf, denn wie ist die Ausgangslage Ihrer Meinung
nach? Na, die Ausgangslage ist eigentlich sehr klar. Es gibt eine Partei, die massive Probleme hat, das sind die Sozialdemokraten. Das hat erstens mit dem Personal zu tun und zweitens mit der Themasetzung zu tun. Und ja, es ist richtig, das sind keine Probleme, die heute entstanden sind oder gestern entstanden sind, sondern es sind Probleme, die in Wirklichkeit schon vorgestern entstanden sind. Das ist das eine. Die ÖVP hat eine exzellente Ausgangsbasis. Möglicherweise hofft sie sogar ein bisschen darauf, dass die Expertenregierung nicht reüssiert. Weil dann kann man sagen, Stabilität bringt nur Sebastian Kurz. Die Sozialdemokraten müssen schauen, dass die Expertenregierung gut funktioniert, damit sie ihren Misstrauensantrag wieder rechtfertigen kann. Für die Freiheitlichen sieht es allen Unkenrufen zum Trotz relativ gut aus. Sie haben all das, was die Sozialdemokratie heute nicht hat. Sie haben ein Zugpferd als Spitzenkandidat. Sie haben einen echten Chef und Parteistrategen mit Herbert Kickl und die Partei ist vollkommen geeint und ihre Themen haben sie auch. Der jahrelange Aufbau, den natürlich auch Heinz-Christian Strache gemacht hat, und das ist jetzt für die Hörerinnen und Hörer alles politisch wertfrei natürlich, aber einfach nur die Betrachtung von außen, diese Aufbauarbeit, die er geleistet hat, von der profitiert die Freiheitliche Partei enorm. Für die NEOS sieht es sehr gut aus, die werden, also alles andere wäre überraschend, in jedem Fall in den Nationalrat einziehen. Sie halten den Umfragen jetzt bei 8, jetzt schon bei 10%. Mag sein, dass Sie irgendwo dazwischen zu liegen kommen. Sie haben mit Meinl Reising auch eine Top-Spitzenkandidatin, auch jetzt noch Claudia Gamon. Die sind wirklich gut aufgestellt. In Umfragen sagen auch so ein klassisches Beispiel von einer Umfrage. Wir haben gefragt, welche Partei macht die beste Oppositionsarbeit? Und da liegt auch NEOS mittlerweile vor der SPÖ. Also das ist das Alarmsignal für die Sozialdemokraten. Und die Grünen werden in den Nationalrat wieder einziehen. Auch da sei dazu gesagt, es ist ja nicht so, dass die Grünen 2017 aus dem Nationalrat hinausgefallen sind, weil sie keine Wähler und Wählerinnen mehr hatten. Sie sind einfach hinausgefallen, weil die Spitzenkandidatin ein halbes Jahr vor der Wahl zurückgetreten ist und dann kam auch die Causa Pilz und dann war es vorbei. Wäre das nicht gewesen, wären die Grünen damals locker mit 8-9% in den Nationalrat gesegelt. Insofern ist dieses Comeback zwar für da draußen, für die Menschen ein Aha-Erlebnis, aus demoskopischer Sicht eine Normalität.
Ja. Es gibt so eine These, die momentan sehr unwug ist, nämlich dieses, dass Wahlkämpfe eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändern. Also das Beispiel ist da eben der Wahlkampf 2017, wo für die ÖVP mehr oder weniger alles so perfekt gelaufen ist, für die Sozialdemokraten alles so schlimm wie nur möglich und am Ende war das Ergebnis knapp die Umfragen aus dem Mai. Würden die Parteien raten, nicht wahlzukämpfen?
Nein. Erstens würde ein Entertainment-Faktor fehlen und ich glaube, dass das wäre auch nicht im demokratiepolitischen Sinn. Ich weiß, dass es diese Hypothese gibt. Wir haben uns das auch schon überlegt. Man kann sich nur nicht leisten, keinen Wahlkampf zu führen, weil das ginge nur dann, wenn alle sagen, sie machen keinen Wahlkampf. Sobald eine Partei oder eine Person anfängt, Wahlkampf zu führen, sagen die anderen, na, dann müssen wir auch. Und zwar, das sehen Sie, können Sie sehr gut beobachten in Kleinstgemeinden. Oft ist es so, dass, da sind wir auch manchmal beratungstechnisch unterwegs, und in diesen Kleinstgemeinden ist es dann oft so, dass die Fraktionen sich im Gemeinderat, und da sitzen halt, mein Gott, 20 Leute beieinander, die sich alle wahnsinnig gut kennen, weil sie seit Jahrzehnten in der Gemeinde wohnen. Und dann sitzen die halt beieinander und sagen, Freunde, eigentlich können wir uns den Wahlkampf ersparen oder machen wir schon Wahlkampf, aber machen wir doch keine Plakate, weil die kosten diese kleinen Kleingemeinden, also die Fraktionen der Kleingemeinden wahnsinnig viel Geld. Und es gibt Gemeinden, da einigt man sich wirklich darauf und sagt, ist in Ordnung, wir machen keine Plakate. Das Geld spart für uns einfach. Und dann gibt es die Gemeinden, wo es so einen Beschluss gibt oder eine Übereinkunft gibt und einer geht dann trotzdem raus mit einem Plakat. Und dann ziehen alle nach, weil sie bekommen natürlich sofort die Frage, naja, aber der Karl, also der Bürgermeister zum Beispiel, der macht Plakate, warum macht ihr keine? Und dann kommt plötzlich ein Druck hinein von der eigenen Funktionärschicht, aber auch von Wähler und Wählerinnen und dementsprechend ist das wahnsinnig schwer durchzuhalten. Und ich glaube, Wahlkämpfe bringen schon eine Klärung.
Wie viel verändern sie?
Naja, das kommt ganz darauf an, wie der Wahlkampf abläuft. Wenn ein Wahlkampf normal runterschnurrt, passieren meistens kleinere Verschiebungen. Es gibt aber ein paar Beispiele, wo Wahlkämpfe sehr wohl eine Veränderung gebracht haben. Sehr gutes Beispiel, der Wahlkampf 1999. Bis 2-3 Wochen vor der Wahl war es ganz klar, dass Jörg Haider am Zweiter werden wird und die ÖVP überholen wird, weil die ÖVP sind in den Umfragen runtergerasselt und interessant, kein Mensch hat das interessiert. Weil es immer heißt, Umfragen, die in den Medien publiziert werden. Umfragen, die in den Medien publiziert werden, sind für die Menschen nice to have. Das ist ein Eyecatcher und die orientieren sich aber wirklich nicht danach. Sie beginnen sich erst dann danach zu orientieren, wenn sie in die Wahlkampagne und in die mediale Diskussion einsickern. Und das klassische Beispiel war 1999, Nationalratswahl. Die ÖVP hat gesehen, sie fährt hinunter. Dann ging wahrscheinlich, nehme ich mal an, Rudi Brettschneider, damaliger GfK-Chef, wahrscheinlich zu Wolfgang Schüssel, und gesagt, du, wir müssen was machen. Und dann kam die berühmte Oppositionsansage von Wolfgang Schüssel. Und siehe da, plötzlich hat sich was getan. Das ist ein klassischer Wahlkampf, wo man eine Aktion gesetzt hat und es hat sich was getan, weil man das Richtige gemacht hat. 2006, leidtragender Wolfgang Schüssel. Die ÖVP hat eigentlich relativ wenig gemacht und hat nur darauf gewartet, irgendwie, dass plötzlich die SPÖ mit Alfred Gusenbauer an ihnen vorbeizieht. Interessanterweise, die Demoskopen von der ÖVP sagen, Gusenbauer und die SPÖ lag immer vor uns. Ich war damals bei OGM, wir haben das anders gesehen. Auf jeden Fall und damals wurde ja die SPÖ übrigens von Greenberg und einem gewissen Teil Silberstein beraten, ja, der damals als junger Berater auch schon dabei war. Und damals haben die eine ganz klare Strategie gemacht. Die haben gesagt, wir reden über die Menschen, wir reden über die Themen. Und Greenberg hat damals gesagt über Gusenbauer, put him in a team. Und man hat ihn flankiert quasi in einem Team. Und es gab das berühmte Weil der Mensch zählt Plakat. Und da hat man in diesem Wahlkampf etwas bewegt. Und da darf man nicht vergessen, davor, ein halbes Jahr davor war die BAWAG, ja, die in die Luft gegangen ist. Also es gibt schon Wahlkämpfe, wo etwas passiert.
Ja. Kann ich gegen, das spielt da rein die Frage, kann ich gegen Themenlagen wahlkämpfen?
Nein.
Kann ich nicht.
Sie können nicht gegen eine Themenlage wahlkämpfen, wenn sie gegen wahlkämpfen heißt, liebe Freunde, die Migrationskrise gibt es nicht. Das funktioniert nicht. Übrigens, ist ein nettes Beispiel, die Sozialdemokraten in Dänemark, die soeben die Wahl gewonnen haben, die haben sich bei der Migrationsfrage schon deutlich anders positioniert gehabt. Gut, Dänemark ist auch anders, aber könnte vielleicht doch mal auch ein Hinweis für andere Sozialdemokratien in Europa sein. Also, gegen die Stimmung in der Bevölkerung geht gar nichts. Übrigens, das hat auch die Kronenzeitung überrissen. Die Kronenzeitung geht auch immer dorthin, wo der Wählerwille mehr oder weniger ist. Das ist das eine. Ich kann aber versuchen, einer Themenlage, wenn sie denn meiner Themenlage widerspricht oder meiner Einstellung widerspricht, meiner politischen, ich kann sie versuchen zu überlagern und zu überdecken. Das kann ich einerseits versuchen über andere Themen oder ich kann das versuchen über das Personal. So die Sandkastentheorie. Dass das aufgeht, ist meistens, also ich würde es nicht einmal als 50-50-Chance titulieren, sondern es ist die Wahrscheinlichkeit liegt wahrscheinlich bei 2-8. Aber es ist immer möglich. Die Sozialdemokratie dieser Tage wird das versuchen.
Jetzt sagen uns natürlich die ganze Zeit Demoskopen, Politikwissenschaftler, dass tendenziell das Migrations- und Sicherheitsthema weniger interessant, ja, wird für die Menschen und soziale Themen, wo die SPÖ eigentlich reüssieren, ja, müsste, werden wichtiger. Warum funktioniert das bei der SPÖ nicht?
Weil sie derzeit an der Führungsspitze nicht die klassische Stimmenbringerin hat. Das ist Randy Wagner schlicht und ergreifend nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, weil die SPÖ in der Migrationsfrage trotzdem noch unklar ist. Das ist die Problematik. Wäre sie in dieser klar, und das heißt, sie muss innerparteilich geeint sein Und dann muss ich das auch der Wählerschaft verklickern können. Dann kann ich auf die anderen Themen setzen. Aber solange ich in dieser Sachfrage nicht klar bin, werde ich immer dieses Problem haben.
Wie viel Meinungsforschung braucht Politik und Politikberatung?
Viel.
Ich vermute, das ist natürlich die sinnvolle Antwort in Ihrer
Branche. Es hat, um das klarzustellen, das hat jetzt nicht mit meinem Geschäft an sich zu tun. Natürlich, ich kann nie genug Umfragen machen. Aber ich finde das Umfragen ja auch spannend. Man sieht gesellschaftliche Veränderungen. Ich habe vorher die Bestattung Wien als Kunde genannt. Eines der spannendsten Projekte, weil Sie sehen, wie sich die Einstellung zum Tod und zum Begräbnis verändert. Deshalb mache ich das so gerne, weil hier Brüche in der Gesellschaft und Neuentwicklungen gut abbildbar sind. Deshalb sollten die Parteien auch viel machen. In den USA gehen Großteile der Kampagne, des Kampagnenbudgets in Meinungsforschung schlicht und ergreifend deshalb, weil man weiß, man muss am Wähler dran sein und muss die Kampagne so planen, dass es eben akkurat am Punkt ist. Das ist in Österreich bis dato so in diesem Ausmaß noch nie gemacht worden, außer jetzt Sebastian Kurz und die ÖVP, die forschen sehr, sehr viel und lassen sehr, sehr viel abtesten. Und der Punkt ist einfach, und es gibt ja den berühmten Satz, Umfragen sind wie ein Parfum, riechen Sie daran, trinken Sie es nicht. Was heißt das? Man kann Umfragen machen, ich glaube, man soll sogar Umfragen machen und man kann auch viel davon machen, nur ich muss nicht permanent meine Politik daran ausrichten. Ich kann ja zum Beispiel hergehen als Sozialdemokratie und sagen, ich sehe beim Thema Migration, gibt es diese und diese Einstellung oder beim Thema Sicherheit, das spielt ja dann oft sehr zusammen. Ich nehme das jetzt zur Kenntnis und mache den Menschen ein sozialdemokratisches Angebot. Es heißt ja nicht, dass ich genau in diese Richtung gehen muss. Es heißt nur, ich weiß, aha, die da draußen ticken so, das hat auch damit zu tun, dass es gibt die Kassiere nicht mehr, das war das große Asset auch einer sozialdemokratischen Partei, dass die Parteikassiere, dass die Hausmeister, dass die mit den Menschen in Kontakt waren und gewusst haben, wie der Hase läuft, ja, auch die Betriebsräte. Und das ist halt heute so nicht mehr der Fall und dementsprechend kann man das mit Umfragen ausgleichen. Und ich kann den Menschen sozialdemokratische Angebote machen, ich muss mich nicht strikt nach den Umfragen ausrichten.
Wenn wir über diese Umfragen reden, die Parteien machen die ganze Zeit, das sind ja diese berühmt-berüchtigten internen Umfragen.
Kleine Aufklärung, die machen nicht die ganze Zeit Umfragen. Das ist eine Fehleinschätzung. Ja. Die machen ab und an Umfragen.
Ja.
Und das ist ein Fehler. Nein, es ist deshalb ein Fehler, weil es keine Kontinuität gibt. Ich mache alle Hausnummer 2 Monate oder 3 Monate mal eine Umfrage und dann kommt meistens noch dazu einmal der Forscher, einmal der Forscher, einmal der Forscher und dann entwickelt sich daraus nichts. Das Beste ist, wenn eine Partei, ich weiß, ich habe es unterbrochen und wir kommen gleich darauf zurück, wenn eine Partei diese Daten wirklich auch zentral sammelt, auch von intern jemanden bearbeiten lässt und dann meistens vielleicht mit 1, 2 Forscher und Forscherinnen zusammenarbeitet, aber nicht in einer breiten Bandfläche.
Dann stelle ich eine andere Frage vorher. Sie sind einer der ganz wenigen, der sehr kontinuierlich Umfragen macht, eben fürs Profil und für die heute. Da wissen Sie über das Land ein paar Dinge, die andere Leute nicht wissen. Wenn Sie Fernsehen schauen, Politdiskussionen und Ähnliches und hören Politiker und Politberater reden, schlagen Sie da manchmal die Hände über den Kopf zusammen?
Nein, aber, also ja und nein, aber wieso? Den Link habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass manchmal, dass Sie vielleicht Dinge wissen müssten über dieses Land, das die anderen Leute nicht wissen.
Na, also wenn Sie von den Meinungsforschungsbüro für die Medien sprechen, dann wissen das ja alle, weil die sind in den Medien. Also das ist ja kein Geheimnis. Ja. Das, was die Parteien machen, ist meistens sehr parteispezifisch. Also was ich erkenne ist, dass meistens Politikerinnen und Politiker in diesen Diskussionen sogar sehr stark sich an der Bevölkerung orientieren, aber natürlich auch ihre Ideologie folgen. Also ich schlage die Hände über den Kopf zusammen, wenn zum Beispiel der Spitzenkandidat von der SPÖ, Andreas Schieder, bei der Europaparlamentswahl am Wahlabend sagt, wir haben eine Bürgerbewegung losgetreten. Dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. Vielleicht habe ich ihn auch falsch verstanden, ich glaube aber nicht. Das sind dann Auswirkungen, wo ich mir denke, was ist das für ein Signal an den Wähler? Weil sie haben verloren. Ja, jetzt kann man sagen, wir haben nur 3 Prozentpunkte verloren, aber dafür ist die ÖVP davongegangen. Also da schlage ich die Hände vom Kopf zusammen. Übrigens, ich komme auf Ihre Transparenzfragen zurück.
Bitte, ja.
Weil Sie vorher gesagt haben, ob ich Parteien berate und gleichzeitig mache ich Medienumfragen. Meine Medienpartner wissen über meine Beratungsmandate Bescheid. Punkt 1. Und Punkt 2, wir sind jederzeit bereit, das ist auch mit den Medien, mit den Auftraggebern abgesprochen, weil die Daten gehören dem Auftraggeber, diese auch mit sofortiger Wirkung offenlegen zu dürfen, also die sogenannten Rohdaten-Files. Und so gehen wir im Sinne der Transparenz damit um.
Ja, ja. Einer Ihrer Geschäftspartner ist Joe Kalina. Sie haben mehrere Firmen, aber das ist jetzt kein...
Richtig, genau, von meiner zweiten Firma.
Genau, wir haben mehrere Firmen und kein Geheimnis. Da gibt es auf Twitter dann manchmal wieder Umfragen aus dem SPÖ-Umfeld. Ne? Jetzt schlägt der Hayek die Hände vom Kopf zusammen. Sagen Sie was dazu.
Ich würde Twitter in Österreich abschaffen.
Meine letzte Frage wäre eigentlich gewesen, warum Sie nicht auf Twitter sind.
Das ist der Grund. Ich glaube, Twitter ist in Österreich ein großes Missverständnis, weil Journalisten sagen mir immer, sie recherchieren dort. Ich glaube, dass Journalisten dort wirklich anagitiert werden. Und ich glaube, dass Twitter für Unternehmen oder auch für Politiker und Parteienvertreter ganz großartig sind. Mir hat einmal ein Politiker erklärt, er findet Twitter ganz großartig, weil das ist die Feedbackschleife für die Journalisten. Und dann habe ich gedacht, ja, so kann man es auch formulieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auf Facebook sehr gut diskutieren kann. Und ich bin auf Facebook an den Menschen dran, die in der Zeitung lesen, die Umfragen, die auch unsere Sendung auf ATV sehen zum Beispiel. Dort kann man viel besser diskutieren als mit, glaube ich, 144 Zeichen auf Twitter, wo ich sowieso nur mit all jenen diskutiere, mit denen ich im beruflichen Alltag auch zusammen bin, nämlich mit Journalisten, Journalistinnen und Politikern, Politikerinnen. Und dementsprechend sehe ich den Sinn und Zweck auf Twitter nicht. Und ich finde ehrlich gesagt auch manchmal die Tonalität, ich weiß nicht, je älter ich werde, desto konservativer werde ich aber. So, und was Joe Kalina auf Twitter macht oder nicht macht, sei ihm unbenommen. Was ich fix sagen kann, also das wird mir dann auch von anderer Seite zu, und wir haben auch mal schon darüber gesprochen, er instrumentalisiert sicher nicht, weil das haben wir uns auch ausgemacht, Umfragen, die wir machen. Sondern wenn er politisch Stellung nimmt, oh mein Gott, das soll er politisch Stellung nehmen, solange das jetzt nicht, wie soll ich sagen, Umfrage verbrämt ist. Ja.
Wir waren eben bei den internen Umfragen, also Umfragen, die eigentlich nicht quasi zur Veröffentlichung bestimmt sind, die geraten natürlich dann doch gelegentlich in die Medien.
Ja, sie werden geleakt.
Sie werden geleakt. Normalerweise natürlich, wenn eine Partei sich davon einen Vorteil verspricht.
Ja, oder jemand in der Partei einen Vorteil verspricht.
Das ist natürlich auch ein sehr guter Hinweis. Wenn Sie das dann lesen, glauben Sie das dann immer, diese Umfragen? Oder was denken Sie dann?
Naja, also wir schauen uns einmal an, ob diese Umfrage, also erstens wie die Qualität, also ob überhaupt etwas über die Partei, ob etwas über die Umfrage von Essenz drinnen steht, also soll heißen, wer hat die Umfrage in Auftrag gegeben, wer hat sie durchgeführt, Methode, Stichprobe, etc. etc. Das ist das Erste. Dann schauen wir uns die Zahlen an und sagen, ist das plausibel und ist das etwas, was sich bei uns auch abbildet? Und wenn wir von Punkt 1 und Punkt 2, wie soll ich sagen, positiv überzeugt sind, dann kann man sich tatsächlich dieser Fragestellungen und den Daten widmen. Im Grunde genommen ist es mir aber immer lieber, ich habe zumindest einen Tabellenband vorliegen. Ja. Also nur, weil das in der Zeitung steht.
Ich habe immer das Argument gehört, dass viele von diesen internen Umfragen methodisch verzerrt sind, weil quasi... Also das kann jetzt kompletter Blödsinn sein. Der Herr schaut mich gerade fragend an. Hat man das mal irgendwann so erzählt, dass quasi Parteien sehr viel über ihre eigenen Themen reden in diesen Abfragen, in den internen Umfragen. Ja. Und dieses klassische Ding, wenn ich 20 Minuten über soziale Gerechtigkeit rede, neige ich danach dazu, eher zu sagen, ich wähle SPÖ, als wenn ich davor über ein anderes Thema geredet habe. Ja. Kann man das quasi methodisch ausgleichen?
Na, oder? Sicher, aber Sie sind schon wieder bei der Sonntagsfrage.
Ich bin schon wieder bei der Sonntagsfrage, weil ich auch Journalist bin und wir uns darauf konzentrieren.
Die Sonntagsfrage stelle ich immer zu Beginn.
Ja.
Damit ist mal diese Beeinflussung weg. Was testen Parteien denn meistens ab? Es ist relativ simpel. Und es gibt ja nicht nur quantitative, sondern ja auch qualitative Befragungen, also Fokusgruppen zum Beispiel, wo man einfach diskutiert und versucht, Motivationslagen zu erörtern. Aber worum geht es denn meistens? Es geht um das Personal, es geht um die allgemeine Themensetzung in der Bevölkerung, es geht dann um spezielle Vorhaben, politische Vorhaben und Projekte, die die Parteien haben. Und am Ende des Tages geht es dann auch um die Zuspitzung von Botschaften. Das ist insbesondere dann, wenn sie dann in Kampagnen hineingehen. Das sind immer die großen Fragestellungen, die behandelt werden. Da variiert wenig, außer die Methode. Also da sagt man, hat zum Beispiel jetzt ein Fantasiebeispiel. Man macht eine Umfrage, bei dieser Umfrage kommt heraus, dass Dominik Nepp von den Freiheitlichen, der neue Parteiobmann, zwar wenig bekannt ist, aber den wenigen, den er bekannt ist, ist er total sympathisch. Und dann könnte man in Fokusgruppen gehen und sich Menschen zusammenholen, die erstens freiheitlich affin sind und den Nepp kennen. Und dann könnte ich dort in den Fokusgruppen mal nachforschen, was ist denn das total sympathische an Dominik Nepp? Wo sehen Sie denn seine positiven Seiten? Wo sehen Sie auch seine Schwächen? Und dann kann ich damit wieder zurückgehen, zum Kunden zum Beispiel, und sagen, schauen Sie, das sind Ihre Stärken, das sind Ihre Schwächen und jetzt können wir der Kommunikation, dem Marketing, aber auch Ihnen im persönlichen Coaching, das macht dann auch meistens wer anderer, sagen, auf diese und jene Themen, auf diese und jene Positionierung können Sie setzen.
Letzte Frage, sind Meinungsforscher gute Politikberater oder schlechte?
Na, sie sind, das ist auch immer ein großer Gedankenfehler, sie sollten immer nur Teil eines Beratungsteams sein. Die Amerikaner trennen das ja strikt zum Teil. Also es gibt ja den Begriff des Pollsters und der Pollster ist auch natürlich sehr, sehr stark in der Beratung an sich drinnen. Aber sie sollte nicht allein dafür verantwortlich sein. Also meistens gibt es ein Team, da gibt es mal das Strategieboard und dann sind darunter eigentlich die unterschiedlichsten Leistungen angeordnet. Das ist eben der Research, wie die Amerikaner sagen, das sind dann wir, die Paid Media, die Social Media, die klassischen Media und dann kommt noch das persönliche Coaching dazu, dann kommt der Opposition Research dazu und das ist dann meistens dieser berühmte War Room, den ja keiner heute mehr so nennt, aber das ist trotzdem, diese Struktur bleibt eigentlich und in der Zusammenarbeit, glaube ich, kann der Research, also die Meinungsforschung, sehr gute, wertvolle Arbeit leisten. Aber wie immer in jeder Branche, es gibt gute und es gibt schlechte. Ganz simpel.
Hey, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Das war's für heute von Ganz offen gesagt. Wir empfehlen euch an dieser Stelle ja immer gerne auch andere Podcasts, zum Beispiel Ganz Wien, wo Christopher Wurmdoppler mit seinen Gästen über das queere Wien redet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne auf iTunes, aber natürlich auch über Fragen, Feedback und Kritik, die ihr uns auf allen Kanälen zukommen lassen könnt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt. Missing Link.